Ich heiße alle ganz herzlich willkommen, bis ich zu diesem Podcast vom, was haben wir heute, Donnerstag, den 20. November 2025 zugeschaltet haben. Nun, was wollen wir heute machen? Ich denke, wir gehen mal in großer Höhe und schauen uns ganz von weit oben das Gesamtbild an. Was ist die Situation, in der wir leben? Nun, die ist gekennzeichnet durch Krieg. Dieser Krieg, der hält schon sehr lange an. Der hat 1914 begonnen und er dauert bis heute. In verschiedenen Etappen, man nennt sie Weltkrieg I, Weltkrieg II, dann kam der sogenannte Kalte Krieg und jetzt hat sich, was auch immer da war, neu entzündet. Aber was dabei auffällt ist, dass dieser Krieg, der dann schon seit 1914 anhält, und nur mit Waffenstillständen Pausen gemacht hat, oder wenn man die offizielle Zählung sieht, dann sind das mehrere, aber die reihen sich auch aneinander und sind nur durch Waffenstillstände und nicht Friedensverträge voneinander getrennt. Und solange wie dieses Treiben anhält, ist auf jeden Fall festzustellen, das hat was zu tun mit Geld. Weil nämlich, ziemlich genau ein Jahr vorher, bevor das 1914 da anfing, eine Bank gegründet wurde, nämlich die Federal Reserve Bank. Und noch etwas, nach der Gründung dieser Bank wurden Steuern eingeführt und Zölle abgeschafft. Das heißt, bei dieser Geschichte gehören alle Teile zusammen. Also, eine Bank, die Geld verleiht gegen Zinseszins, die entsprechend dann notwendig werdenden Steuern, um diese Zinseszinsen zu finanzieren, die Abschaffung von Zöllen, weil ja jetzt durch Inflation immer teurer werdende Produkte in immer weiter entfernten Ländern zu immer niedrigeren Lohnkosten hergestellt und dann hierher geschippert werden müssen, da sind Zölle natürlich furchtbar im Weg. Und dann schlussendlich, wenn diese ganze Geschichte nicht mehr am Leben zu erhalten ist, weil die Inflation so furchtbar zuschlägt, ja, dann muss man mit dem alten Geld, das jetzt gerade sich zu Tode inflationiert, noch einen Krieg machen. Und am Ende dieses Krieges wird dann mit einem neuen Geld, nach einem sogenannten Währungsreset, der Wiederaufbau finanziert und neue Schulden gemacht. Und wieder Zinseszins wird fällig. Und so ein System mit Zinseszins, das kann man sich mal ausrechnen, wann das ungefähr zusammenbrechen muss. Das hängt natürlich immer so ein bisschen ab von der Höhe der Zinssätze, aber an dieser Schraube kann man ja Feineinstellungen vornehmen und dann dauert das mal länger und mal weniger lang. Aber so Pi mal Daumen läuft das immer so ungefähr ein halbes Jahrhundert lang. Vielleicht auch mal 10 Jahre mehr, aber dann ungefähr kommt es an die Kante, wo die Inflation nicht mehr zu übersehen ist, auch nicht mehr zu vertuschen ist, nicht mehr retuschiert werden kann. Und dann braucht es zur Ablenkung der Allgemeinheit diesen Krieg. Dann haben die so viele Probleme, dass sie auf dieses eine, nämlich wo kommt das Ganze her und wie hängt das mit dem Geld und den Zinsen zusammen, nicht mehr achten. Und hinter dem Krieg kann man auch noch sonst eine ganze Menge an krimineller Dinge verstecken. Ja, das hat schon meine Großmutter gewusst. Die hat mir mal gesagt, Junge, wenn das Geld mal wieder nichts mehr wert ist, dann fallen wieder Bomben, dann gibt's wieder Krieg. Ja, und heute weiß das keiner mehr. Irgendwie ist es verloren gegangen. Man macht das auch so. Ja? Die Abstände zwischen diesen Zusammenbrüchen von Währungen, wie gesagt, ein halbes Jahrhundert oder 60 Jahre, das ist immer genau so, dass die letzte Generation, die noch einen heißen Krieg miterlebt hat, dann alt, dement oder sogar schon tot ist. Und das sind die einzigen dann, die über den Sachverhalt irgendwas würden erzählen können. Aber die sind tot oder dement. Oder man glaubt ihnen nicht, weil sie so alt sind und klapprig und überhaupt. Und deswegen geht dieses Wissen dann verloren. Und das ist Absicht. Deswegen wird das auch so getaktet. Und die Zinssätze werden so geschraubt, dass das so 50, 60 Jahre dauert, damit die Leute keine innerfamiliäre Zurückerinnerung haben an die Sache, wie sie das letzte Mal gelaufen ist. Es hat mal so einen etwas merkwürdigen Spruch gegeben, der hieß, stellt euch vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Der war meistens auf kleinen Fahrzeugen aufgeklebt, von der Marke Citroën de Chevaux. Und es waren meistens dann auch irgendwelche Sonnenblümchen mit auf diesen Autos. Ja, das war also so eine sogenannte grüne Parole. Und ich habe mich immer gewundert, was das soll. Vor allem, weil diese Fahrzeuge, die wurden ja Ente genannt, weil sie hässlich waren, wie das sprichwörtlich hässliche Entlein. Und das sind militärische Fahrzeuge. Die Franzosen haben diesen De Chevaux mit seinen langen Federbeinen dafür entwickelt, dass man den am Fallschirm aus dem Flieger schmeißen konnte. Und dann konnte man den unten auf dem Boden sehr geländegängig benutzen. Und deswegen hatte der, damit er in den Chaps runterkommt, hinten einen Motor und vorne einen Motor mit jeweils 2 PS. Und daher dieser Begriff De Chevaux. Ja, 2 Pferde. Und ausgerechnet so ein Militärfahrzeug ist zum Inbegriff grüner Denkkultur geworden. Naja, kann man sagen, passt. Kriegstreiber und Kriegsfahrzeug. Aber noch was passt. Geld und Kanzler. Wir hatten ja mal einen Herrn Peer Steinbrück aus dem Hause Dellbrück. Das ist auch so ein Banker-Clique. Und ich habe mich damals sehr gefreut, dass der nicht Bundeskanzler wurde, weil der war zu nah am Geld. Und immer wenn es um Geld und Politik geht, und dann gibt's Krieg. Und das sieht man ja auch jetzt. BlackRock und der lange Monat. Aber zurück zu diesem Entlein. Die Leute, die Menschen heute verhalten sich so, als wären wir gar nicht in einem Krieg. Und doch sind wir es. Und nur um das klarzustellen, wir sind es nicht wieder, sondern immer noch. Warum haben unsere Politiker, zumindest die ganz weit oben, so auffallend merkwürdige Stammbäume, die in eine Zeit zurückreichen, wo vor 80 und 90 Jahren etwa auch Kriegshandlungen stattgefunden haben? Und diese Stammbäume gehen alle ziemlich nahe an die Quelle dieses Kriegs. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch über dem großen Teich. Ja, der sogenannte Präsident Bush Senior, das war eigentlich ein Mann, der hieß Scherf mit Doppel-F. Manchmal wird es auch nur mit einem F geschrieben. Und das war jemand aus dem Umfeld von Gehlen, Mengele, Bormann. Und der Mann war deutsch. Und da gibt es schöne Familienfotos in trauter Eintracht mit den eben genannten. Papa Scherf und Sohn Scherf. Und der Sohn war dann der Präsident Bush Senior. Der hätte ja, weil er deutscher Abstammung ist, gar nicht Präsident werden können. Und schon da geht das los, zumindest klar ersichtlich in der Neuzeit, dass da Leute an die Führung kommen, die aus ganz dunklen Kapiteln abstammen. Und deshalb entsteht da der Eindruck, dass wir nicht wieder in irgendeiner Kriegssituation sind, sondern immer noch. Das hat einen Stammbaum bei viel zu vielen der Protagonisten. So, aber verlassen wir zunächst einmal jetzt für einen Moment diese große Höhe und gehen wieder ein bisschen runter und näher an die Details. Ja, die Korruption in der Ukraine, da gibt es diesen sogenannten NABU, von den USA geführt und gegründet, der die Korruption im Land Ukraine zurückführen oder, ja, was der eigentlich soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es ist eine Antikorruptionsbehörde, aber die ist US-gelenkt, nicht von der Ukraine gelenkt. Naja, und die wollte der Selenskyj, weil er ja mit Korruption das nicht ganz so genau nimmt, gerne beseitigen. Und das bedeutet zunächst mal, dass man die in die eigene Hand bekommt. Deswegen hat er diesen NABU einfach versucht zu entmachten und unter seine eigene Führung zu kriegen. Naja, dann hat ihm die USA mit einer Farbenrevolution Nummer 2 im eigenen Land gedroht. Das heißt, es wäre dann nach 2014 sozusagen die zweite Farbenrevolution geworden. Und der wollte der Selenskyj nicht zum Opfer fallen. Und er hat gemerkt, dass so eine Farbenrevolution davon lebt, dass man junge Leute vor allem auf die Straße bringt. Und das haben die Europäer und die US-Leute, der tiefe Staat, aus diesen beiden Quellen so gemacht. Die haben dann vor allem junge Leute auf die Straße gebracht, wieder mit bunten Fähnchen und so, die protestiert haben gegen diese Entmachtung von NABU. Und dann hat der Selenskyj einfach gesagt, ja gut, die jungen Leute, die dürfen ins Ausland gehen, um nicht eingezogen zu werden. Und dann sind die alle abgehauen und jetzt hat er wieder Ruhe. Und das ist so ein kleines Beispiel, wie der tiefe Staat sich intrinsisch eigentlich selbst zerlegt. Weil jetzt hat den Zelensky die Korruption doch wieder eingeholt. Und jetzt ist sie in weltweit aller Munde. Schlimm, schlimm. Aber auch diejenigen, die von NATO-Seite gerne hätten, dass da der Krieg immer weitergeht, die haben sich natürlich auch ins Bein geschossen, weil jetzt ausgerechnet die jungen Leute, die man bräuchte, um uns an die Front zu schicken, fehlen. Denn die sind jetzt alle abgehauen. Und die Front bricht zusammen. Die Russen haben das ganze Stromnetz ausgeschaltet und auch, übrigens, das wurde hier gar nicht berichtet, das NATO-Headquarter in Lemberg zerstört. Ja, das heißt, die NATO kann jetzt gar nicht da irgendwas noch machen. Die müssen erstmal nochmal ein Hauptquartier aufbauen. So, und wenn wir uns erinnern, warum diese ganze Sache da überhaupt angefangen hat, dann erinnern wir uns daran, da geht es um irgendwelche Nazis. Oho, das reicht auch wieder zurück in diese braune Zeit vor 80, 90 Jahren, wo auch all diese Stammbäume hin zurückführen. Aber dann ging es natürlich auch um Biolabore und deren Unwesen direkt an der Grenze der Ukraine zu Russland. Und obendrein natürlich noch um die gewünschte Mitgliedschaft der Ukraine in EU und NATO, und das wollten die Russen eben auch nicht. Ja, und schauen wir mal ein bisschen auf die Biolabore. Da gibt es inzwischen künstliche Milch mit Nanographen drin, Ivyfine. Und mit diesem Nanographen kann im Gehirn der Menschen eine Steuerung eingebaut werden. Nämlich die, die die Grundbedürfnisse wie Fortpflanzung, Hunger und Durst steuert. Und Graphen ist ja etwas, was dann über Radiowellen aktiviert werden kann. Sprich über LTE oder 5G oder wie auch immer. Und dann kann man den Menschen im Grunde genommen die Fortpflanzung abschalten, den Hunger abschalten, den Durst abschalten und dann gehen die Elend ein. Darüber reden wir, wenn wir über Biolabore reden. Oder KI-erzeugte Bakterien, die auf bestimmte Einflüsse reagieren. Damit kann man Menschen zum Beispiel infizieren. Die merken das gar nicht, weil es kein Bakterium ist, was dem Menschen schadet. Wir haben ja auch genügend natürliche Bakterien im Körper, die uns nicht schaden, sondern einfach immer da sind und da ihre Arbeit verrichten, wie zum Beispiel Escherichia coli. So, und mit denen werden also Menschen jetzt infiziert und dann kann man die irgendwo hinschicken, zum Beispiel in die Gegend, wo Atomanlagen oder Bioanlagen oder solche Sachen sind, und dann reagieren diese Bakterien auf die Strahlung oder was auch immer da ausspioniert werden soll, und dann braucht man den Spion gar nicht beauftragen, dass er irgendwas fotografieren oder messen soll, sondern den schickt man einfach dahin, lässt eine Zeit und dann kommt er wieder zurück und dann nimmt man ihm das Blut ab und fragt dann die Bakterien, was sie für Informationen über diese Atom- oder Bioanlagen gewonnen haben. Es gibt auch KI-erzeugte Bakterien, die zum Beispiel Escherichia coli töten. Das ist jetzt ein Bakterium, das wir normalerweise in unserer Darmflora haben und das wir also auch unbedingt da brauchen, weil sonst verhungern wir. Und diese KI-erzeugten Bakterien, die können dieses E. coli töten. Und damit kann man die ganze Menschheit ihrer Verdauung berauben. Dann gibt es natürlich eine Menge Diarrhoe, Durchfall, weil man nichts mehr verdauen kann. Das fällt also einfach durch. Denken wir mal an die Kühe in Dänemark oder jetzt auch in Norwegen, die wegen CO2-Flatulenzen bestimmte Verdauungsenzyme weggeschossen bekommen durch Zusatzstoffe in der Nahrung und dann einfach den Geist aufgeben. Naja, und wie kann man solche Bakterien unter die Leute bringen? Dann denken wir mal an die Freilandversuche mit genetisch veränderten kleinen Stechmückchen von einem gewissen Herrn Gates. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, schaut mal beim Antispiegel von Thomas Röber, der hat es recherchiert. Der hat einen Artikel geschrieben, Dänemark, Anti-Methan-Zusatz im Futter lässt Kühe zusammenbrechen, vor allem der Teil 2 ist interessant, eine neue Art von Biowaffen oder der erste bakteriologische Weltkrieg. Und wer es gerne hören will und es lesen möchte, der kann sich die Sendung Tacheles Nummer 178 anhören. Ist ziemlich am Ende, die letzten, sagen wir mal, 30, 25 Minuten, da geht's um diese Dinge. Und jetzt denkt auch mal bitte noch ein bisschen an diese Geschichte, die ich euch schon öfters erzählt habe, nämlich diese Osiris-Isis-Horus-Kultgeschichte. Das ist die Religion von diesen sogenannten oder selbsternannten Eliten. Und da geht es darum, die Menschheit auszurotten. Und das ist durch diese bakteriologische Entwicklung in Biolaboren, wie sie in der Ukraine zu mehreren Dutzend vorkommen, im Grunde genommen ganz in den Vordergrund gerückt. Man könnte angesichts dieser Dinge auf die Idee kommen, zu vermuten, ob nicht die Russen eigentlich die Menschheit verteidigen mit dem, was sie da in der Ukraine tun, während die Gegenseite ja immer behauptet, die Ukraine verteidige diese Handelsmarke unsere Demokratie. Naja, und das mit der unserer Demokratie, das läuft in Washington eben nicht mehr ganz so rund, weil da ein gewisser Herr Trump irgendwelche Hebel umgelegt hat. Und man hat das so wunderbar gesehen bei diesem Regierungsstillstand oder bei dieser Regierungsschließung. Die haben ja die Demokraten versucht durchzuprügeln, um Schäden anzurichten, vor allem die Deportierung von illegalen und kriminellen Ausländern zu stoppen. Naja, und das ist so richtig in die Hose gegangen. Und ich glaube, dass der Regierungsstillstand auch deswegen dann aufgehoben werden konnte, weil die ja ihre, da waren mehrere Wahlen und die gingen ja alle sehr pro-demokratisch aus. Trump hat das bewusst einfach laufen lassen. Im Gegenteil, ich habe manchmal den Eindruck gehabt, er hat die Linken da regelrecht unterstützt. Natürlich nicht ganz offensichtlich, aber immerhin überhaupt nicht das Gewohnte dagegen unternommen, was er sonst immer gemacht hat. Und dann hatten die ihre Wahlerfolge und kaum waren die rum und kaum war das so, da ist dann plötzlich dieser Regierungsstillstand aufgehoben worden. Ja, und wenn man jetzt bilanziert, wer hat da was gewonnen? Und dann kann man sagen, ja gut, die Demokraten haben so einiges für sich gewonnen, aber ab 1. Januar tritt ja dieses OBBB, also One Big Beautiful Bill, in Kraft. Und spätestens dann sind die Errungenschaften, die sie jetzt gewonnen haben, alle wieder perdu. Viele hatten ja gehofft, dass der Regierungsstillstand so lang bleibt, bis man die 750.000 Angestellte aus den Regierungsämtern, die man da eh nicht braucht, dann permanent los wird. Ja gut, aber das kann man dann mit Januar machen, weil das steht in der OBBB drin. Kündigungen können dann gemacht werden. Ist also ein Pyrrhus-Sieg, der nur um ein paar Wochen etwas verzögert, was dann ohnehin kommt. Das heißt, diese 150.000 Entlassungen, die jetzt wieder rückgängig gemacht werden, die werden rückgängig gemacht bis Januar. Dann wird am 1. Januar die Kündigung ausgesprochen und am 30. Januar vollzogen. Aber es ist auch ganz toll, dass bei diesem SNAP-Programm, dem Supplemental Nutrition Assistance Program, wieder aufgefallen ist, wie viele illegale Einwanderer und auch andere Personen, die da nicht berechtigt Mittel rausziehen, die sind jetzt auch wieder alle aufgefallen. Das ist ganz lustig, dass man da jetzt auch säubern kann. Deswegen bezeichne ich das als glatten Sieg Trumps und der Republikanischen Partei. So, jetzt gibt es wieder ein erneutes Spiel, diesmal mit Marjorie Taylor Greene. Und es sieht fast so aus wie das Spiel damals bei Elon Musk mit böser Bulle, guter Bulle. Aber das ist nicht so bei Marjorie Taylor Greene. Wenn man mal guckt, was die so gemacht hat, die hat eine Bauingenieurfirma und startete mit einem Wert von ungefähr einer Dreiviertelmillion Dollar und ist im Moment bei 25 Millionen Dollar. Das heißt, sie hat faule Börsengeschäfte gemacht und das weiß natürlich Trump und deswegen hat er sie nicht unterstützt in einer Wahl zum Senat. Und trotzdem hat er jetzt den Demokraten mit dieser Marjorie Taylor Greene eine Falle gestellt. Also die Marjorie Taylor Greene hakt sie ab. Ich glaube nicht, dass die hier wie Elon damals einfach nur dieses Spiel getrieben hat, sondern die ist auf der falschen Seite abgebogen. Die ist auf den gleichen Weg gegangen wie Nancy Pelosi und ihr Mann, ja, in faule Börsengeschäfte. Aber bezüglich dieser Epstein-Files ist natürlich bei den Demokraten wieder der unwiderstehliche Wunsch entstanden, diese Files jetzt endlich veröffentlicht zu kriegen. Und da werden natürlich zunächst mal von den Demokraten geschwärzte Versionen in Umlauf gebracht, wo sie versuchen, ihre eigenen Leute zu schützen und dann vom Department of Justice die weitgehend ungeschwärzten Dokumente dann kommen. Und da stehen dann all diejenigen drin, die von demokratischer Seite stammen. Und naja, dann geht's so richtig zur Sache. Aber ich glaube, dass das Spiel noch ein bisschen hingezogen wird, weil man muss eines beachten, jede Woche werden Kinderhändler festgenommen und Kinder befreit. Und was würde passieren, wenn jetzt diese ganzen Geschichten da auffliegen und die entsprechenden Namen ganz groß rauskommen? Dann kriegen die alle kalte Füße und beseitigen Beweismaterial. Und was ist das Beweismaterial? Na, das sind eben diese geschmuggelten Kinder. Und die möchte man nicht hinterher in irgendwelchen Massengräbern finden. jetzt in Irland. Und das ist der Grund, warum man hier so ein Spiel treibt, das möglichst lange rauszögern. Auch ist es natürlich sinnlos, jetzt davon auszugehen, dass wenn ich Leute festnehme und die dann vor Gericht stelle und ich habe diese korrupte Justiz, dass die dann rechtmäßig verurteilt werden und ein gesundes und dem Gesetz entsprechendes Urteil bekommen. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, immer noch sitzen von den sogenannten J6ern, also die, die am 6. Januar 2021 einen angeblichen Sturm auf das Kapitol gemacht haben sollen, die sitzen ja noch im Gefängnis. Und immer noch sitzt zum Beispiel eine Tina Peters im Gefängnis, nur weil sie Beweise gesichert hat, die die Wahlfälschung in Colorado beweisen. Und auch bei uns ist das so. Immer noch sitzt ja ein Dr. Rainer Füllmich im Gefängnis, der weiß noch nicht mal warum. Denn die Anklage, die ist ja eigentlich zusammengebrochen, aber trotzdem ist er in Haft, ohne Urteil, das irgendwie Sinn machen würde, nur weil er das mit diesem Bratwurstsaft da, den man verspritzt hat, aufklären wollte. Und denken wir mal an die sogenannte Rollator-Gang, die hier irgendeinen Umsturz mit 3 Rollatoren als Fluchtfahrzeug und irgendwelchen Armbrüsten oder sowas geplant haben soll. Also das ist Blödsinn, solche Anschuldigungen da zu formulieren und zu hoffen, dass das ernst genommen wird. Ja, natürlich kann ich mit einer Armbrust einen umbringen, aber das kann ich mit dem Schraubenzieher auch. Und solange immer noch solche Leute völlig zu Unrecht im Gefängnis sitzen, haben wir ein korruptes Justizsystem, das nicht funktioniert. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, jetzt irgendwelche Massenverhaftungen zu machen und die Leute dann vor solche Richter zu stellen. Und das ist der einzige Grund, warum da noch zugewartet wird. Ich erwarte immer noch, dass es da einen nationalen Notstand gibt bezüglich Wahlen und insbesondere dann auch noch eine Executive Order, die Neuwahlen, nämlich nächstes Jahr, wird ja im Dezember wieder gewählt, die sogenannten Midterms in den USA. Und da soll nur noch mit Papierzetteln gewählt werden, die am Abgabeort ausgezählt werden, noch am selben Abend das Ergebnis vorliegt. Keine Briefwahl, nur in ganz, ganz, ganz speziellen Ausnahmesituationen. Und vor allem keine Maschinen bei der Wahl. Zum Zettelzählen brauche ich ja keine Maschine, das kann ich von Hand. Und über diese Maschinen, die alle am Internet hingen, wurde ja diese Fälschung immer gemacht. Und bevor wir diesen nationalen Notstand nicht gesehen haben, wird es da auch nicht so schnell weitergehen. Ja, in Kanada tut sich auch einiges. Die westlichen Provinzen Kanadas wollen zur USA. Also das mit dem 51. Staat ist noch lange nicht vom Tisch, aber das könnten auch ein paar Staaten mehr werden, weil ja nicht ganz Kanada zu einem Zeitpunkt da den Übertritt machen möchte, sondern offensichtlich eine Kaskade. Ja, da ist also jetzt erstmal Alberta und British Columbia und vielleicht rücken da noch andere nach. Die Situation in Venezuela heizt sich auf. Da ist einmal Venezuela und Kolumbien und Mexiko und auch Kuba, die stecken da so ein bisschen zusammen. Und man könnte sagen, das sind Narkostaaten, ja? Also Narkotika, also irgendwelche Drogen herstellen. Und naja, da kommt auch immer wieder die sogenannte FARC in Erinnerung. Das steht für Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, also die revolutionäre kolumbische Armee sozusagen. Und die FARC hat auffallend viele Verbindungen zur Hisbollah im Libanon. Und politisch und finanziell hängt aber die Hisbollah im Libanon vom Iran ab. Ach, da schließt sich wieder ein Kreis. Und man darf diese militärische Aktion in der Karibik, die die USA jetzt da betreiben, im größten Flugzeugträger da, das darf man nicht losgelöst von all diesen Zusammenhängen sehen. Es geht immer noch darum, diese Verbindungen abzukappen. Und das geht übers Geld. Und das Geld geht durch Drogenhandel und Menschenhandel. Und hier wird der Drogenhandel behindert. Und damit der Bankenkaste, City of London und andere, empfindlich geschadet, weil da einfach die Geldmittel nicht mehr fließen, diese Drogen nicht mehr fließen. Obendrein werden diese Drogen natürlich auch genutzt zur Depopulation, denn diese Fentanyl-Süchtigen, die sind verloren. Die kriegt man nie wieder hin. Die sind zombifiziert, wenn man so will. Schaut euch das mal genauer an. Übrigens, jetzt wo das in die USA nicht mehr ganz so schnell reinkommt, landet es bei uns. Also Achtung, auch hierzulande ist Gefahr. Naja, in diesem Staatenquartett habe ich auch Mexiko erwähnt gerade eben. Und da ist im Moment die Generation Z in 80 und mehr Städten auf der Straße gegen Scheinbaum, die offensichtlich mit den Kartellen zusammensteckt. Nicht nur Maduro in seinem Land, sondern es ist in Mexiko genauso. Ja, und das ist in Kolumbien genauso. Und es ist in Kuba auch so. Da sind immer die Drogenkartelle und die Regierungen ziemlich nah aneinander. Naja, und da werden dann auch politische Gegner ermordet. Und deswegen war auch die Auslöser dieser Proteste jetzt die Ermordung des sehr beliebten Bürgermeisters Carlos Manzo am 1. November. Naja, und schauen wir uns doch mal an. Eine Frau als Staatschef in diesem Macho-Land? Und Scheinbaum ist ja ein typisch mexikanischer Name, kasarischer Herkunft. Und dann erinnern wir uns, was in Venezuela und dann später wurde das ja nach Serbien verlagert, gemacht wurde. Da wurde Wahlhilfe angeboten. Wollt ihr eine Wahl gewinnen, die ihr auf natürlichem Weg nicht gewinnen könnt, weil die Bevölkerung was anderes will? Naja gut, dann wird da die Manipulationsmaschine angeschmissen. Gegen Geld natürlich, aber das kommt ja aus den Steuern genau der Leute, deren Wille gebrochen wird. Und deswegen gehen jetzt auch in Mexiko die Behörden mit ungeheurer Brutalität vor. Aber das zeigt, dass sie in Panik sind und dass das System kurz vor dem Kippen ist. Ja, was passiert am Zócalo, dem Plaza de la Constitución? Das ist der größte Platz in Mexiko-Stadt. Da fanden große Proteste statt. Und das erste Mal in der Geschichte wurde die Kathedrale, die auf den Ruinen des Aztekentempels von Tenochtitlan errichtet wurde, abgesperrt. Und Scheinbaum hat damit die Dummheit begangen, Politik und Religion zu vermischen. Und jetzt sind natürlich diese ganzen Katholiken auf den Beinen und sagen, sowas geht nicht. Nun, wie weit reicht das zurück, dieser Unmut? 2014, ach, wie komisch, war da nicht auch was in der Ukraine? 2014 wurden in Mexiko 43 Schüler der ländlichen Escola Normal Raúl Isidro Burgos in Ayotzinapa entführt und ermordet. Und das hat damals schon zu einem landesweiten Skandal geführt, weil die Ermittlungen ergaben, dass Polizisten diese Schüler an Drogenbanden übergeben hatten. Und diese ganze Geschichte ist bis heute noch nicht geklärt. Man muss auch diese Vorkommnisse sehen vor dem Fakt, dass viele aus Mexiko abhauen wollten in die USA. Die wollten dort ein neues Leben aufbauen. Und jetzt deportiert die USA diese alle wieder, die da illegal über die Grenze gekommen sind. Das sind ja nicht alle bösartig. Also das sind viele illegal über die Grenze gegangen, klar. Aber die tun nicht Verbrechen. Also die machen nichts Böses. Ja, die sind halt böse über die Grenze gegangen und dann sind sie ziemlich ruhig geblieben. Und jetzt werden die wieder alle zurückgebracht. Und jetzt wissen die, wir müssen in unserem Land selber aufräumen. Wir können nicht einfach ins Ausland abhauen, weil die uns wieder zurückschicken. Das Problem ganz unten am Erdboden ist natürlich, dass die Kartelle, die kleinen Ladenbesitzer, dadurch zerstören, dass sie zunächst mal Schutzgelderpressung machen. Und das so übermäßig, dass die pleite gehen. Dann übernehmen sie den Laden und waschen dort ihre Drogengelder. Und deswegen ruft auch jetzt die Menschenmenge da, Narko-Präsidentin, Narko-Regierung, Narko-Staat, Narko-Polizei und alles andere auch mit Narko. Ja, das ist es auch. Auch in Großbritannien ist die Regierung in der Krise. Alle Werte unter 35% Zustimmung heißt, eine Regierung ist in trouble, wie der Engländer sagt. Also hat Probleme. Nur hat die jetzige Regierung nur noch 16% und Keir Starmer nur noch 10% Zustimmung. Und jetzt will der Chancellor of the Exchequer, Frau Reeves, dieser komische Titel, der stammt noch aus den Zeiten, wo sie mit Blechdosen bekleidet auf Hotte-Hüb-Pferden rumgetrappelt sind, jetzt will auf jeden Fall diese Reeves die Steuern erhöhen, trotz gegenteiliger Versprechung. Ach, das haben wir dort auch? Ja, guck mal an, in deutschen Landen ist das ja auch so üblich, das eine zu versprechen, das andere zu machen. Bei dieser Rotation kann man da nicht einen Generator anschließen und die Stromkrise beenden? Also die Briten sind extrem sauer und jetzt spricht sogar die Regierung von einem Putsch gegen sie. Aha, das mit unserer Demokratie funktioniert dort offenbar auch nicht mehr ganz so. Aber dort wird wenigstens die Flüchtlingspolitik geopfert. Da gibt es jetzt Bemühungen, keine Doppelbürgerschaft mehr zuzulassen, keine Zuwendungen mehr an die illegal Eingereisten. Nur noch Steuerzahlende und der Sprache Mächtige dürfen bleiben und auch nur dann, wenn sie seit 20 Jahren legal im Land sind und sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Oh, das wären doch zuckersüße Zustände hier, wenn wir das auch hätten. Naja, und der Irak baut eine Mauer an der Grenze zu Syrien, weil man will keine Syrer mehr ins Land aufnehmen. Man will keine Nichtstuer, Räuber, Messerfachleute, Diebe und Terroristen. Und mir erscheint das auch keine schlechte Idee. Die Brandmauer ist auf jeden Fall der falsche Weg. Eine echte wäre besser. Naja, und in Deutschland können sich Organisationen und, in Anführungszeichen, Firmen für ungefähr 80.000 Euro die Gunst und das Gehör der, in Anführungszeichen, Regierenden, also Minister und Kanzler eingeschlossen, erkaufen, um Einfluss nehmen zu können. Das haben die von Apollo News herausgefunden. Ja, und das Ganze soll von der Bayerischen Staatskanzlei aus veranstaltet sein und Schirmherr ist der Rotarier oder Rotationsmeister Söder. Mal sehen, ob der Gründer von Apollo News in Haft kommt oder ob die Regierung kippt. Ich glaube, ersteres geht nimmer, weil inzwischen bestätigt selbst die Alpenpravda, also das ist der Kosename für die Süddeutsche Zeitung, genau das. Ich weiß nicht, ob die das freiwillig so gemacht haben. Die merken langsam auch, das System kippt und deswegen müssen sie Farbe bekennen und so ein kleines bisschen Wahrheit auch noch berichten. Nicht nur Propaganda. Aber wer sagt uns denn, dass diese in Anführungszeichen Firmen nicht gegen Deutschland und sein Volk denken und handeln und die Regierenden in diese Richtung bewegen? Können diese Firmen und Clans die Kosten für solche Beeinflussungstermine steuerlich absetzen, damit wir letztendlich das auch noch bezahlen? Und wer sagt uns, dass da keine Kartelle und ganz gefährliche andere Organisationen dabei sind? Und wer sagt uns, dass es hier wirklich nur um Gespräche und nicht um schlimmere, sinistere Absprachen geht? Mit zum Beispiel solchen Herren wie Soros, Gates und ähnlichen Tiefstaatpflänzchen? Naja, und welche politische Entscheidungen sind auf solche Weise schon beeinflusst worden? Und wie lange geht das zurück? Ja, natürlich werden die Regierenden sagen, es handelt sich da um dieses Prinzip PPP, also Public-Private Partnership, das Zusammengehen der öffentlichen Hand mit privaten Firmen. Naja, aber das geht auch schon zurück in die 20er Jahre. Und wurde damals eingeführt oder ja, befürwortet, eingeführt wurde es dann ein bisschen später, aber befürwortet von einem Herrn Professor Dr. Giovanni Gentile. Das war ein Busenfreund von Benito, dem Italiener, der das dann auch eingeführt hat. Und das hatte damals auch so einen komischen Namen. So einen Namen, der an dieses Liktorenbündel erinnert, aus römischen Zeiten. Und das wurde Fasces genannt. Ja, und daher kommt der Faschismus. Ohohoho, und schon wieder ragt das zurück in ganz merkwürdige Zeiten. Ja, wann begreifen die Deutschen das mal endlich? Und wann sagen die nicht mehr, was ist, wenn Krieg ist und keiner geht hin, sondern mal wirklich rausgehen und hingehen? Denn das ist ein Krieg der fünften Generation. Und das ist keiner mehr, wo die Kugeln in den Kopf geschossen werden aus Blei, sondern da werden Propaganda-Ideen in den Kopf geschossen. Und die sind viel tödlicher. Wir haben eine Übersterblichkeit von 38%. Das ist mehr als in den beiden Weltkriegen zu den schlimmsten Zeiten. Mehr. Erheblich mehr. Fast doppelt so viel. Das heißt, Panzer und Bomben waren nicht so effektiv wie Propaganda und Bratwurstsaft, der dann verspritzt wurde. Ja, denkt mal so ein bisschen darüber nach. Ich habe gerade gestern ein paar Militärs zugehört, die in so einer Zoom-Konferenz da miteinander gesprochen haben. Was soll man machen, wenn tatsächlich diese 10 Tage Dunkelheit kommen? Also wenn es brenzlig wird. Und die sagten alle, ihr müsst euch, und das waren amerikanische Generäle, ihr müsst euch an Gott wenden. Und ihr müsst euch mit euren Nachbarn zusammentun. Und das schon im Vorfeld, damit ihr wisst, wer was beitragen kann und wer was an Hilfe braucht. Und das machen die Deutschen einfach nicht. Die begreifen es nicht. Erst wenn sie tot sind, kommt's Gejammer. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.